was anderes. Ich möchte zum Anfang einfach nochmal beten. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir, dass du wirklich dein Wort vorbereitest. Ja, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen. Und ich bitte dich jetzt einfach auch, dass du wirklich die Herzen aufmachst. Ja, dass du mit deinem Geist da bist, mit deiner Gegenwart. Ja, wir können viel hören und auch ich kann viel reden, aber letztendlich kommt es darauf an, dass du redest. Und ich bitte dich einfach darum, dass du die Worte, die von dir kommen, mir in den Mund legst und dass du wirklich uns im Herzen berührst und veränderst. Amen. Ich habe euch heute ein Wort des Sieges mitgebracht und das nach dem Unentschieden. Also es geht nicht um einen menschlichen Sieg, aber eine große Ermutigung, die ich selber erfahren habe. Und zwar war ich ja in Berühr, auf Berühr, also in Erzhausen, so rum, und mache gerade so die Kurse, um eben in meinem Weg, um Pastor zu werden, eben so ein paar theologische Kurse, was ich da noch belegen muss. Und da habe ich gleich den ersten, den ich da belegt habe, habe ich festgestellt, dass ich das beim Dozent belegt habe, der sehr, sehr viel verlangt. Und ich bin wirklich da an meine Grenzen gekommen. Also selbst im Studium, wo ich davor gemacht habe, musste man weniger in der Art auswendig lernen und so. Da wollte zu jeder These, wo mir dann irgendwie aufschreiben wollte, den Bibelvers dazu. Und das ist genau das, was mir echt schwer fällt. Also ich merke, Gott erinnert mich an Bibelworte, aber ich habe nicht den Vers und den Kapitel im Kopf oder so. Und da habe ich auch eher eine Schwäche, also was das angeht. Und so habe ich gelernt und gelernt und gelernt, habe mir Karteikarten geschrieben und habe gedacht, es waren insgesamt 80 Fragen, die er uns gegeben hat und drei davon kamen dann in der Prüfung dran. Ich habe die ersten 40 habe ich bearbeitet und die anderen 40, die haben wir dann auch erst eigentlich, also die waren dann zu der Vorlesung, wo wir erst besucht haben. Also da konnte man sich noch gar nicht so richtig vorbereiten. Und mir ging es nicht nur so, sondern es ging eigentlich jedem so, der die Prüfung schreiben musste. Jeder war da und hat ein bisschen Bammel davor gehabt und so. Und dann an dem Tag, wo die Prüfung war, habe ich nochmal gebetet und habe gesagt, ja, ich habe eigentlich noch gar nicht in die Losung reingeguckt. Und habe da reingeguckt und dann war da ein Wort von Offenbarung 3. Und da heißt es, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgemacht, die kein Mensch zuschließen kann. Und das habe ich nicht nur vom Kopf her gehört, sondern es hat mich ganz tief im Herz irgendwie bewegt. Und ich habe gemerkt, jetzt spricht Gott zu mir. Und ich habe gemerkt, das ist ein Wort des Sieges. Und klar habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist ja die Tür, die aufgeht, die Tür in den Pfingstbund rein, dass Gott einfach sagt, da geht's lang. Aber das weiß ich nicht. Das, was mir wirklich Sicherheit vermittelt hat und was mir ganz tief in sich reingeschliffen hat, ist das, dass Jesus souverän ist. Und dass das die Tür, die er öffnet, dass die kein Mensch zuschließen kann. Kein Prüfer und auch nicht mein eigenes Könne oder Nicht-Könne, kein Mensch, sondern das macht Jesus und der schließt die Türe auf. Ich wollte es euch eigentlich nur sagen, habe letzte Woche überlegt, ja, sage ich das so im Zeugnis oder so. Und jetzt hat es sich ergeben, dass ich heute predigen darf. Und ich habe mir diesen Text dann auch nochmal angeguckt und habe festgestellt, das ist eigentlich ein Wort an die Gemeinde. Und ich glaube, auch jetzt, wie ich es jetzt heute im Gottesdienst erlebt habe, dass es wirklich Jesus heute uns alle sagen will. Ich bin Glied von euch, von unserer Gemeinschaft hier. Und das ist ein Wort, wo wirklich uns zählt. Der Sieg Jesu im eigenen Leben, darum geht es heute. Und ich möchte mit euch dieses Wort im Kontext angucke. Wie gesagt, das ist Offenbarung und die ist ein bisschen schwierig, weil viele Bilder verwendet werden und so. Wer es mitlesen will, ist Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Also da geht es nicht so um die ganz grundlegende Vision, sondern da geht es wirklich um eine ganz konkrete Gemeinde, die es auch damals gab, zu der Jesus dann auch spricht. Wer möchte, es hat hier da auch noch unter den Fenstern, hat es auch noch Bibeln, falls jemand da mitlesen will, wenn das einem hilft. Ich lese es euch aber auch vor. Jesus sagt da zu Johannes und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Und da muss man auch wissen, das mit dem Engel, das kommt aus dem Griechischen, heißt eigentlich Angelos, also das ist jetzt nicht irgendwie so esoterisch, dass er das irgendein Engel schreibt, sondern ich denke, da geht es wirklich um den Gemeindeleiter letztendlich, den Bote Gottes, das steckt da dahinter. Manche übersetzen trotzdem mit Engel. Also stört euch nicht daran. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin geben, dass sie kommen und sich vor dir niederwerfen, vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also die Gemeinde in Philadelphia wird angeschrieben, aber da darf man sich nicht so sehr stören, glaube ich, über die Worte mit Synagoge des Satans und so. Es klingt alles so krass, aber ich denke, da geht es wirklich einfach um jüdische traditionelle Leute, die im jüdischen Glaube waren, aber die der Gemeinde halt widerstanden haben. Und darum geht es letztendlich, also auch nicht zu mystisch oder so. Und diese Leute werden kommen, sagt Jesus, und werden sich letztendlich bekehren in der Gemeinde. Das ist seine Verheißung. Ich komme bald, sagt er, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ganz individuell an die Gemeinde in Philadelphia geschrieben, aber gerade der letzte Satz zeigt uns, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, das zählt auch uns, wo wir Ohren haben und den Text wirklich mal so angucken, was da Jesus auch für uns zu sagen hat. Aber das mit dem, dass Jesus denjenige, der überwindet und der festhält, der den Siegeskranz festhält, der an seinem Wort bleibt, der ihn da in den Tempel setzt als Säule, das sind auch Bilder natürlich, aber letztendlich geht es darum, dass er fest wird im Glaube letztendlich. Und der Tempel Gottes, das ist letztendlich sein Reich. Und das, was er da vorhersagt, ist das, was in Zukunft passieren wird, weil das ist ganz viel die Rede vom Namen Gottes, das auf uns geschrieben wird und der neue Name und so. Da geht es letztendlich wirklich um die Vollkommenheit. Also das ist nicht das jetzt, was wir vielleicht jetzt in der Weise schon erleben können, sondern erst, wenn Jesus kommt. Aber das werden wir dann so erleben, dass wir ganz in Gottes Wille drin sind und eben kein Ungehorsam mehr in dem Sinn gibt, sondern wir sind da dann eine Säule, derjenige, der überwindet. Jesus spricht hier eben von der offenen Türe, die er der Gemeinde gibt. Wie gesagt, mich hat es angesprochen, eine Türe, die offen ist. Das ist so hoffnungsvoll und da willst du durchgehen und du weißt, da ist keine schlechte Luft mehr im Raum, da ist keine Auswegslosigkeit und das verspricht er ihnen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ja, was ist denn das für eine Türe, die sich da öffnet? Und er sagt, er hat die Schlüssel Davids. Und ich denke, wenn man wissen will, welche Türe das ist, kann man auch erstmal auf den Schlüssel gucken, wo er reinpasst. Wenn man weiß, da ist, hinten steht irgendwie Parkplatz, hier vom Babycenter, dann gehe ich davon aus, dass dann der Schlüssel für das Schloss ist und dann weiß man auch, welches Schloss das ist. Was ist der Schlüssel Davids? Da will ich euch mit ein bisschen nachdenken drüber. Im Alten Testament gibt es einen Satz in Jesaja 22:22, da geht es darum, dass Schepna, das war ein Verwalter am David, im Königshaus, also ein Hausverwalter letztendlich, wobei das der höchste Beamte neben König war, also das war jetzt nicht nur der die Schlüsselgewalt hatte, sondern der hatte auch sonst alles Verwaltungstechnische am Hut. Der Schepna sollte abgesetzt werden auf ein Wort Gottes hin und Eliakim sollte eingesetzt werden und das mit folgenden Worten: Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, also die auf Eliakims und nicht mehr auf Schepna. Er wird öffnen und niemand wird schließen, er wird schließen und niemand wird öffnen. Also es ist fast wortwörtlich das, wo sich Jesus darauf beruft. Also derjenige, der den Schlüssel hat, der hat Schlüsselgewalt. Und hier geht es um die Schlüsselgewalt im Königreich Davids, also ganz klassisch hier auf der Erde. Und Jesus sagt da, er hat die Schlüsselgewalt. Und ich glaube, dass er da von David spricht, hat wirklich damit zu tun, dass es da eben nicht darum geht, um das Reich Gottes, das irgendwann mal kommt, sondern dass es da wirklich um das Reich Gottes hier und jetzt geht. Um das Reich Gottes, das wir hier erfahren können. Deshalb spricht er hier von der Schlüsselgewalt Davids. Der König war ja in Israel derjenige, der Gott eigentlich repräsentieren sollte. Und daran werden auch die Könige im Alten Testament gemessen. Wenn ihr mal so in der erste, zweite Könige so das, die, oder auch die Chroniker durchguckt, da wird immer wieder gesagt, ob der König Jahwe treu war oder nicht. Und wenn der König eben nicht Jahwe treu war, dann war es ein schlechter König, egal was der sonst noch gebaut hat und vielleicht aus menschlicher Sicht vielleicht Großartiges gemacht hat fürs Volk. Darum geht es nicht. Die Bewertung ist, ob er Jahwe treu ist. Und Jesus ist der Davidssohn, sagt man auch. Er ist der Nachfolger Davids. Er ist derjenige, der hier auf der Erde Gottes Reich für uns bringt. Und er ist so souverän, weil er immer gehorsam ist Gott gegenüber. Anders wie die Könige im Alten Testament. Jesus bezieht sich also auf diese Macht, die er da hat. Er ist in dem Sinne der Davidssohn, weil er uns eben auch Reich Gottes gibt im Hier und Jetzt, heute. Nicht morgen und nicht übermorgen und nicht, wenn er wiederkommt, sondern schon jetzt. Um dieses Reich geht es ihm. Es gibt so Ausleger, die dann eben auch überlegt haben, was ist die Tür, die sich öffnet? Und viele sagen auch, die Tür, die sich öffnet, sind eben gerade die Leute, die sich bekehren in der Gemeinde und zu ihnen dazukommen. Und ich finde, das bestätigt nur das. Das ist das Reich Gottes hier auf der Erde. Wenn sich Leute hier in unserer Gemeinde bekehren oder in anderer Gemeinde bekehren und Jesus als Herrn annehmen, dann ist das Reich Gottes für sie selber plötzlich mitten im Leben, weil sie Jesus erkennen, die Liebe Gottes, die geöffnete Tür, die er durch Tod und Auferstehung für uns alle aufgemacht hat, weil sie die selber als Wahrheit erkennen für ihr eigenes Leben. Und für mich ist Reich Gottes gewesen auf Beröa, in dem Moment, wo ich den Text gelesen habe und gemerkt habe, das spricht in mein Herz rein. Dann habe ich den Sieg plötzlich für mich erkannt und konnte was damit anfangen. Und ich weiß, okay, gut, Jesus macht das. Er ist souverän, er ist der König. Und zwar nicht nur irgendwann der künftige König, das wird auch sein und er wird das auch alles uns in eine Vollkommenheit reinstellen, aber er ist es auch hier und jetzt. Deshalb hat er die Schlüssel Davids. Also das ist ganz wichtig, da geht es nicht um irgendwelche Zukunftsmusik oder so. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mal guckt, wer derjenige ist, der den Schlüssel hat, klar, Jesus, aber er stellt sich auch in dem Schreiben an die die Gemeinde in Philadelphia stellt er sich vor und das ist immer so, dass bei den ganzen Sendschreiben, nennt man die ja, wo direkt an die Gemeinde gerichtet werden in der Offenbarung, die kurze Vorstellung, die Jesus da bringt, hat immer mit dem Inhalt irgendwie zu tun. Und hier bei Philadelphia, da stellt er sich vor als der Heilige und Wahrhaftige. Und ich glaube, das hat auch einen Sinn. Der Wahrhaftige, das ist derjenige, der Wort hält. Das, was er sagt, das passiert auch. Und wenn er sagt, es werden sich Leute bekehren und ich gebe die in eure Gemeinde, dann werden die Leute vor der Tür stehen, weil er das gesagt hat. Und deshalb, weil er wahrhaftig ist, weil sein Wort gilt und für alle Zeiten gilt, das, was er sagt, das passiert. Deshalb ist er auch sehr vertrauenswürdig. Auch das spielt drin. Deshalb kann man die eigene Hand in seine reinlegen, weil er zum Ziel kommt und weil er das macht. Er ist der Wahrhaftige, aber er ist auch der Heilige, heißt es da. Und der Heilige, das war ein Begriff für Gott selber, er ist Gottes Sohn. Er ist anders wie mir, er ist nicht ein menschlicher König, der irgendwie fehlen könnte und der hier und da vielleicht doch nicht ganz so treu ist oder irgendwas. Nein, er ist durch und durch Gott selber, in seinem ganzen Wesen, in allem, was er gemacht hat. Und das kommt beim Heiligen zum Ausdruck. Und wenn er der Heilige ist, dann ist auch klar, ich bin nicht Gott, ich bin anders wie er. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Er ist nicht nur der, dem wir vertrauen können, sondern er ist auch derjenige, der eben anders ist, der auch andere und neue Ideen in unser Leben reinbringt, der uns führen kann deshalb. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die beiden Sachen, die Jesus da nennt, wirklich zusammenhalten. Das gehört beides zu ihm. Wir können nicht nur vom liebenden Gott sprechen, der unser Leben so segnet, wie wir es gern wollen, sondern er ist auch der Heilige. Aber der Heilige, der dich liebt. Und deshalb, das, was er dir an Veränderung bringt, das ist aus Liebe und in Liebe hinein. Und nicht irgendwie, weil er es bös meint. Und das kommt auch in der Offenbarung gleich am Anfang zum Ausdruck. Das hat viel damit zu tun, mit dem grundlegende Reich Gottes, da wo er Reich Gottes baut, das sagen wir oft, er ist am Kreuz gestorben, hatten wir heute auch schon, er hat die Türe aufgemacht, die kein Mensch öffnen kann. Kein Mensch kann was gegen Tod ausrichten. Jesus hat sie aufgetan. Er hat den Tod überwunden und er ist der Einzige, der das tun konnte, weil Gott mit ihm war. Das ist letztendlich die Tür, die kein Mensch auftun kann und die Jesus aber aufgetan hat. Und das ist auch das, was Jesus Johannes, der die Offenbarung schreibt, ganz am Anfang sagt. In Johannes 1, 18, da ist es so, dass Johannes die Vision kriegt von Jesus und er fällt nieder vor seine Füße und er ist wie tot, heißt es da. Und dann kommt eine ganz tolle Szene, wo Jesus seine rechte Hand, das ist wieder die Seite der Vollmacht, auf ihn legt und ihm zuspricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades, also des Todesreiches. In Offenbarung 1,18. Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Todesreiches. Und das ist wieder so ein ganz großer Gedanke, auch für mich. Aber wenn er den Schlüssel des Todes hat und er ihn eben nicht, er nimmt nicht Johannes und sagt und packt ihn und sagt, ich habe den Schlüssel des Todes und ich werfe dich jetzt da in das Todesreich rein. Könnt er ja auch, er hat die Schlüsselgewalt. Macht er nicht. Sondern er ermutigt ihn, fürchte dich nicht. Ich bin derjenige, den du siehst, der Wahrhaftige und der Lebendige. Der dich liebt, hat diese Allmacht und diese Vollmacht und den Sieg. Und deshalb ist es die Siegesbotschaft, deshalb ist das Evangelium eine Botschaft vom Sieg auch für und für dein Leben, ganz persönlich. Und ich glaube, es ist eben wichtig, dass es nicht der große Gedanke nur ist an Tod und Auferstehung und dass es irgendwann mal passiert, was auch so ist und was wichtig ist. Und ich denke, wenn man im Sterben liegt, dann wird einem die Tatsache vielleicht noch wichtiger. Aber es gilt auch fürs Hier und Jetzt. Und die Siegesbotschaft greift auch da, wo Jesus eben als Davids Sohn im Hier und Jetzt Reich Gottes baut, mit uns als Gemeinde. In die Momente, die wir brauchen, die, wo wir einfach merken, er ist souverän, er ist der Sieger in unserem Leben. Er macht nicht nur die große Tür des Todes und für uns auf, indem er uns ewiges Leben irgendwann in Zukunft schenkt, sondern er macht auch die kleine Türe in unserem Leben auf. Wir haben vorhin wirklich viele Geistesgaben gehabt, finde ich auch in die Richtung. Nicole hat erzählt von den ganz reellen Sorgen, die man haben kann und wie es dich selber berührt hat, dass Jesus gestorben ist, das Unrecht auf sich genommen hat. Und ich glaube, da geht es auch darum, wenn wir oft geöffnete Türe, wenn wir darüber sprechen, dass Jesus Türe aufmacht, aber er macht eben die Türe auf, die für ihn selber und im Blick auf, wie er uns liebt, einfach für uns dann auch dran sind. Die Türe macht er auf. Und deshalb gibt es kein Leben und niemand von uns, der hier sitzt, egal vor welcher verschlossener Tür mir vielleicht aussitzt, es gibt kein Leben, wo nur verschlossene Türe hat, sondern es gibt immer eine Tür, die ist ganz weit offen und das ist die Tür Jesu in deinem Leben und das ist die Tür, die dich auch zum Besten führen wird und nicht irgendwie so eine Hintertür, wo halt dann, wenn ich halt den Arbeitsplatz nicht kriege, dann wird vielleicht irgendwann was Besseres kommen oder sonst was, sondern es ist die Tür, wo das Beste für dich draus passiert, wenn du da durchgehst. Wem schließt er die Tür auf? Also es ist wichtig, dass Jesus die Schlüsselgewalt hat. Wem schließt er die Tür auf? Klar, der Gemeinde in Philadelphia. Aber was ich ganz interessant finde, wie er die Gemeinde da beschreibt, es kommt keinerlei Tadel über die Gemeinde, das ist auch besonders in anderen Sendschreiben, wenn man an Laodicea denkt und so, da tadelt er die Gemeinde und sagt, oh, du bist lau und so weiter. Bei Philadelphia kommt das nicht, aber er sagt, denn du hast eine kleine Kraft. Und das ist eigentlich interessant. Jesus gibt dieser Gemeinde eine offene Tür, auch zu Menschenherzen, dass sich Leute bekehren und sagt, denn du hast eine kleine Kraft. Das ist nicht menschlich gedacht. Wird doch jeder sagen, hey, was ist das kleine Kraft? Man weiß es nicht. Haben sie wenig Gemeindeglieder gehabt? So kleine Kraft? Oder gab es vielleicht wenig Begabungen in der Gemeinde? Wenig geistliche Begabungen? Der Text schweigt darüber. Jesus sagt aber, du hast eine kleine Kraft und ich habe dir aber die Tür aufgemacht. Und ich glaube, egal was es war, was in der Gemeinde vielleicht ihnen selber auch klein vorkommen ist und was auch klein war, Die Tatsache ist, dass sich diese Gemeinde nicht auf ihre eigene Kraft verlassen konnte. Die Gemeinde konnte sich nicht auf ihre eigene Kraft verlassen. Die Gemeinde war angewiesen auf Jesus selber. Und ich glaube, das ist Gemeinde Gottes. Das ist die Gemeinde, die letztendlich wirklich vor der offenen Türe steht und stehen darf. Und ich glaube, das gilt auch ganz besonders uns. Auch da, wo wir uns klein erleben oder auch denken, ah, der Nachbar, mir erreicht die Leute nicht oder sonst was. Erstens sind nicht wir diejenigen, die sie erreichen, sondern Jesus ist es. Und wenn er geöffnete Türe gibt, dann gibt er die und dann stehen die Leute da. Und darauf können wir uns verlassen. Und ich habe mir auch gedacht, oft sind es ja die großen Gedanken. Klar, weiß ich, Jesus ist für mich gestorben. Ich weiß vom ewigen Leben. Ich merke, ich habe im Moment zumindest keine Angst vor dem Tod in dem Sinn, wo ich dann denke, okay, gut, es geht weiter. Und ich merke, das ist echt eine Hoffnung, die mich auch treibt. Aber oft merke ich es dann im Kleinen, dass wenn ich den Gedanken runterbreche, dass dann ganz schräge Konstellationen gibt. Ich glaube, dass Jesus den Tod besiegt hat, aber ich glaube nicht daran, dass er meinen Nachbar berühren kann und zum Glauben führen kann. Ist eigentlich idiotisch. Aber ich bin so, und ich glaube, man lebt so in dem Zwiespalt zwischen dem, dass man einfach die kleine Kraft so vor Augen gemalt hat, oft sich, und dann vergisst, wen wir eigentlich als Herrn haben. Und wer der Sieger ist, über Tod und Leben herrscht, und dem ist nichts unmöglich, wirklich nichts unmöglich. Und da kann es auch sein, dass die eine Tür verschlossen bleibt, es kann auch sein, dass der Nachbar die Tür verschlossen bleibt, da gibt es viele unterschiedliche Gründe, aber es gibt auch da immer eine offene Tür, die Jesus einem öffnet. Interessant finde ich dann aber auch die Art und Weise, um was es letztendlich dann auch geht. Es geht nicht nur darum, dass da die Bekehrte herkommt und so. Das ist auch schon an sich eine Ermutigung, denke ich, für eine Gemeinde. Wenn es vielleicht eine kleine Gemeinde wäre, wäre es eine Ermutigung. Wenn sie irgendwie sonst Zweifel haben, ist es eine Ermutigung, wenn sie wenig Begabungen haben. Aber die Reaktion der Leute, die da kommen, die Jesus da vorhersagt, die finde ich äußerst interessant. Da heißt es in Vers 9, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sie niederfallen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Was erkennen die Leute, dass Jesus uns liebt? Das erkennen die Leute, die kommen. Sie erkennen auch da nicht die große Kraft. Sie erkennen nicht den starken Lobpreis, nicht das kräftige Wort und tolle Predigt, die sie über den Klee lobet. Das ist alles nicht wichtig. Sondern sie erkennen, dass Jesus uns persönlich liebt. Und dass dieser Jesus derjenige ist, der wirklich das Leben und Tod in seiner Hand hat. Der allmächtig ist und der liebt uns. Und das ist das, was ihr Leben verändert. Und das ist auch das, was unser Leben verändert. Es kommt nicht drauf an, auch in dem Moment nicht, kommt es nicht drauf an, wie wir als Gemeinde dastehen nach außen hin. Sondern es kommt auf die Beziehung an, die mir im Herz pflegt zu Jesus. Und ich glaube, das ist auch das, was die Gemeinde in Philadelphia so besonders gemacht hat, auch in der Auge Jesu. Nicht die große Kraft vielleicht nach außen hin, sondern das, dass sie an ihm festgehalten haben, dass sie Wort gehalten haben, dass sie sich auf seine Wahrhaftigkeit verlassen haben. Jesus öffnet die Tür zu Gottes Liebe. Das ist das Reich Gottes, in das er uns einlädt. Das ist das Herz, was du gesehen hast, wo wir nicht unwürdig sein können. Und wir haben es auch gesungen in dem Lied, dass Gott uns die Tür öffnet, dass Jesus uns die Tür öffnet. Aber das ist auch eben auch die Tür für unsere ganz konkrete Situation, ob es bei mir jetzt die Prüfung ist oder eben sonst in andere Dinge, in denen man drinstehen kann, ob es Arbeitsplatz ist, Lohn, Versorgungsfrage. Auch da ist Jesus derjenige, der Türe öffnet. Interessant finde ich, wie es in der Gemeinde auch weitergegangen ist. Und das zeigt auch, dass es wirklich um das Innere Jesus geht, um das Herz, das von der offenen Tür weiß und das eben voller Hoffnung durchs Leben gehen darf. Gerade aus der Gemeinde, aus Philadelphia, und das weiß man eben später aus der Kirchengeschichte raus, die sind Märtyrer hervorgegangen. Und da ist gerade der Bischof Polycarp mit Gemeindeleiter, wurde da hingerichtet, aufgrund vom Glauben. Und das zeigt mir dann auch, dass geht nicht darum, um so einen Triumphalismus irgendwie. Mit meinem Jesus siege ich und alle Grenzen und alle Türen gehen in alle Richtungen auf. Ganz und gar nicht. Man weiß nicht, wie uns Jesus führt. Und gerade wenn ich an solche Dinge denke, wie ein Märtyrertod oder so, dann stehe ich selber davor und denke, oh, so brauche ich mich nicht unbedingt führen. Und wenn ich dann Stephanus lese, dann lese ich aber gerade auf und der offenen Türe, wo in der Apostelgeschichte geschildert wird, dass er bei seiner Steinigung sagen kann, ich sehe den Himmel offen. Und ich glaube, das war nicht was, wo man machen kann und wo er dann noch denkt, jetzt gebe ich noch mal mein Bestes mit Prediger, so, dass die anderen glauben oder so, sondern ich glaube, das war in dem Moment wirklich die Wahrheit, die ihm Gott gezeigt hat, die über seinen eigenen Tod hinausreicht. Und das ist eben auch die offene Tür, die geöffnet bleibt, egal was passiert. Jesus spricht davon, wer überwindet, der wird dann letztendlich auch die Säule sein im Reich Gottes. Der wird wirklich standhaft werden, ganz fest und wird nie mehr da auch rauskommen, aus Gottes Hände raus. Und ich finde, da ist auch das Bild der geöffneten Tür, kam mir da auch nahe. Wenn du so eine Türe nur so offen hast, dann kommt vielleicht mal ein bisschen frische Luft rein ab und zu, aber es verändert nicht wirklich viel. Und ich habe mir echt so gedacht, hey, ich glaube, es kommt echt drauf an, dann auch die geöffnete Türe, auch die ganz kleine, konkrete geöffnete Türe, die einem Jesus schenkt, da wirklich durchzugehen, um eben fester zu werden dann auch im Glauben. Es geht wirklich um Nachfolge. Es geht, glaube ich, darum, dass wir auch als Gemeinde die Zeiten nützen, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Es geht um Liebe. Nicht, dass wir uns treffen, weil wir uns irgendwie treffen müssen oder dass wir was tun, sondern ich glaube, die Liebe, die uns Gott schenkt, die will einfach gelebt werden. Und ich glaube, die wird einfach auch fester, wenn wir einfach Gemeinschaft haben miteinander im Glauben. Nicht nur im Gottesdienst, auch vielleicht in Kleingruppen und all jene Dinge, wo geöffnete Türen da sind, in unserer Gemeinde auch, dass wir auch die nützen für uns. Ich glaube, so eine geöffnete Tür ist immer auch ein Stück Herausforderung, nicht nur Zuspruch. Und ich glaube, das war es auch für die Gemeinde in Philadelphia. Wenn ich mir vorstelle, da kommen die Leute, die sie gepiesackt haben, auf welche Art und Weise auch immer, die ihnen widerstanden haben. Und die Gemeinde blieb standhaft, hat sich ja nicht von denen beeinflussen lassen, aber jetzt kommen die und stehen vor der Tür und das passiert, was Jesus gesagt hat und sie haben sich bekehrt. Und ich glaube, dann kommt auch ganz viele Mechanismus zum Roller, wo eben Reich Gottes ausmacht. Dann glaube ich, dann lernt man automatisch und muss lernen, was Vergebung heißt, um diese Leute dann wirklich zu integrieren und ernst zu nehmen. Und ich glaube, so ist eben immer eine Herausforderung, wenn man die geöffnete Tür wirklich für sich selber im eigenen Leben beansprucht. Man wird immer an seine eigene Menschlichkeit stoßen, hier und da. Und dann geht es darum, dass Jesus einen wirklich dann auch verändert. Wenn ich nie durch die geöffnete Tür gehe, dann wird mir auch viel von dem vielleicht erspart bleiben, aber ich werde Jesus auch nicht wirklich kennenlernen in der Art und Weise, wie er echt ist. Ich glaube, wir dürfen als Gemeinde, und das will ich wirklich mitgeben, wirklich an dem Wort Gottes festhalten, auch an dem, dass Jesus wirklich uns Sieg gibt und nicht nur Sieg für die Zukunft, sondern auch in der Gegenwart. Dass wir uns aus seinem Sieg und seine geöffnete Türe ausrichten dürfen, dass wir den Blick auf die Dinge richten dürfen, wo wirklich offene Türen sind, nicht da, wo überall verschlossene Türen sind, das wird es auch einen Haufen geben, sondern es geht um die geöffnete Türe, die sind dazu, dass wir durchgehen. Die andere braucht man nicht im Blick haben. Und auch die Gemeinde in Philadelphia braucht nicht auf die kleine Kraft gucken, die sie hat. Wenn sie das macht, dann guckt sie an dem vorbei, was Jesus tut, sondern sie muss auf Jesus gucken, auf denjenigen, der das alles vollbringt. Nicht ich und mein Jesus erreicht alles irgendwie so. Das ist nicht das sieghafte Leben, dass ich mit meinem Jesus alles erreiche, was ich will, sondern es ist das, dass Jesus Sieger ist und dass er mit dem, was er will, zum Ziel kommt. Mit uns als Gemeinde, aber auch mit dir in deinem ganz persönlichen Leben. Amen. Ich würde euch gern einladen, dass wir vielleicht kurz eine Zeit der Stille haben und dass ihr vielleicht die Augen zuschließt und jeder, der einfach auch so wirklich auch merkt und so vor einer verschlossenen Tür steht, auch im eigenen Leben, der darf auch gern die Hand heben und dann würde ich einfach noch beten für uns, ja, dass uns Jesus da einfach Neuorientierung gibt und einfach mit seiner Siegermentalität uns ganz durchströmt und dir auch echt Hoffnung einfach auch in deinem Leben reinbringt. Genau.